Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute mit der 8. Episode Kindergarten-Gesundheitspolitik und einem Special Guest. Unser Thema heute, ja, das sind die in Anführungszeichen Krankenkassen und eine Idee, wie ein Schulfach dabei Abhilfe schaffen könnte. Über all das sprechen wir heute mit unserem Special Guest Andreas Storm, dem Vorstandsvorsitzenden der DRK Gesundheit. Hallo.
Guten Tag, grüße Sie.
Hallo Herr Storm. Ja, und überhaupt nicht fehlen darf in dieser Podcast-Reihe, das ist ganz, ganz klar, der Cheflobbyist der Kinder und Jugendlichen im Land, Michael Hubmann, den Präsidenten des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztin. Hallo Michael Hubmann.
Hallo Dennis Nössler und hallo Herr Storm. Ich freue mich sehr, dass wir heute das zu dritt angehen können, das Thema. Bin sehr gespannt, wie weit wir kommen.
Okay. Ja, wir haben uns viele Themen vorgenommen, aber wie immer viel zu wenig Zeit. Lösen wir gleich den Hintergrund dieser Doppelbesetzung auf. Morgen am 11. Juni veranstaltet die Zeitung mit den vier großen Buchstaben zum dritten Mal ihren Bild-Kindergesundheitsgipfel. Das ist auch der Grund, warum wir heute so aufgestellt sind. Da sprechen wir gleich drüber. Wir wollen aber insbesondere über die in Anführungszeichen neue Gesundheitspolitik sprechen, über Reformdruck und natürlich die Gesundheit des Nachwuchs. Erstmal müssen wir über Geld sprechen, Andreas Storm. Über die Finanzen der GKV wissen wir alle, steht es jetzt nicht so rosig. Ich erinnere mich an ein Zitat von Ihnen in der Ärztezeitung Anfang des Jahres. Da haben Sie gewarnt vor einem Dominoeffekt wegen Kasseninsolvenzen. Und jetzt haben wir letzte Woche die KV 45 Zahlen gesehen fürs erste Quartal und auf einmal reden wir von 1,85 Milliarden Euro Überschuss, davon allein 755 Millionen bei den Ersatzkassen. Jetzt nochmal Hand aufs Herz, ist jetzt wieder alles gut oder ist das ein Artefakt?
Nein, es ist überhaupt nicht gut. Das Problem ist ja, dass wir am Jahreswechsel den niedrigsten Rücklagenstand bei den Krankenkassen in der Geschichte der gesetzlichen Krankenversicherung hatten. Die Krankenkassen haben insgesamt noch Rücklagen gehabt von 2 Milliarden Euro. Das entspricht ungefähr 7% einer Monatsausgabe und macht nur noch ein Drittel dessen aus, was die Krankenkassen als Mindestrücklage vorhalten müssen. Wenn man fragt, warum braucht man eine solche Mindestrücklage, dann hängt das natürlich damit zusammen, dass die Zahlungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit der Kassen, auch wenn es kurzfristig zu Schwankungen oder insbesondere, wenn es zu einer Krisenlage kommen sollte, wie wir es im Extremfall bei Corona hatten. Aus diesem Grunde haben die Krankenkassen ihre Beiträge auch zum Jahreswechsel sehr stark erhöhen müssen. Sie haben sie ja im Durchschnitt um 1,2 Beitragssatzpunkte erhöht. Das ist der höchste Anstieg in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, also seit 75 Jahren. Und nun ist die Konsequenz, dass wir in diesem Jahr natürlich Überschüsse machen. Das Ergebnis vom ersten Quartal ist aber niedriger, als das erwartet worden war. Also es ist keineswegs eine Entwarnung, sondern das, was sich auch abzeichnet, ist, dass wir auch in diesem Jahr es wohl nicht schaffen werden, flächendeckend die Mindestrücklage wieder zu erreichen.
Okay, also von Ihrer Stelle ganz klar auch Richtung Politik, jetzt bitte nicht ausruhen, nur weil da mal ein kleiner Überschuss ist.
Also es hat ja die Ministerin auch deutlich gemacht, sie hat ja das GKV-System verglichen mit einem Notfallpatienten und an diesem Vergleich ist eine ganze Menge dran, zumal wir ja eine Situation haben, nach der bereits 8 Krankenkassen im ersten halben Jahr unterjährig ihre Beiträge erhöht haben und zum 1. Juli mindestens 6 weitere Kassen folgen werden. Das heißt, es ist keinesfalls eine Entwarnung und es ist dringend notwendig, dass die Kassenfinanzen kurzfristig stabilisiert werden, denn ansonsten drohen beim nächsten Jahreswechsel erneut deutlich steigende Beiträge.
Michael Hubmann?
Ja, ich glaube, wenn man das so anhört, ist die Dramatik, die Herr Storm sagt, ja, den Insidern im System bewusst. Ich denke, der Bürger sieht das, was auf seinem Lohnzettel runtergeht. Und ich finde den Vergleich mit dem Notfallpatienten schon stimmig. Aber ich frage mich so, haben wir überhaupt schon entschieden, welcher Notarzt hinfährt und welche Medikamente er im Gepäck hat? Das ist ja das, was so ein bisschen fehlt. Die Idee, wie gehen wir da weiter? Ich glaube, wir uns alle eint. Die Enttäuschung, dass im Koalitionsvertrag die Übernahme versicherungsfremder Gelder für die GKV nicht drin war. Es eint die Enttäuschung, dass die Kosten, die beim Griff in die Kasse durch Herrn Spahn in der Corona-Pandemie entstanden sind, dass die ausgeglichen werden müssen. Und ich denke, es ist ein klares Commitment für mich als Ärztinnenvertreter. Das sind Dinge, die am Anfang stehen müssen. die Schulden, die der Staat bei der GKV hat, müssen aufgelöst werden.
Ja, das ist wohl richtig, denn ja. Herr Ruckmann hat ja das Bild gebraucht, die Schulden, die der Staat bei der GKV hat, müssen aufgelöst werden. Da sagt man jetzt möglicherweise, wie kommt man denn zu so einer starken Aussage? Aber wenn wir bedenken, dass wir seit vielen Jahren von Seiten der GKV ja die Gesundheitsversorgung für Bürgergeldempfangende und ihre Familien komplett finanzieren, dafür vom Bund aber nur ein Drittel der Aufwendungen erstattet bekommen bisher, also jährlich ein Defizit sozusagen von 10 Milliarden Euro in diesem Bereich haben, wird eigentlich deutlich, dass es höchste Zeit ist, dass der Bund hier wirklich die ausreichende Erstattung vornimmt. Und wenn man diese 10 Milliarden bezahlen würde, alleine dadurch könnten wir den Beitragsanstieg stoppen. Wenn der Bund das allerdings nicht macht, dann haben wir auch beim nächsten Jahreswechsel ein Problem.
Also immerhin, um das Thema Geld initial an der Stelle, naja, nicht wirklich abzuschließen, aber immerhin hört man ja, dass es ein paar Milliarden noch geben soll, die jetzt refundiert werden soll für offene Corona-Hilfen beispielsweise. Aber Michael Hubmann will das Thema Milliarden nochmal ansprechen.
Nein, ich möchte noch zwei Nägel mit in die Wand schlagen. Das eine ist die Thematik, wo kommen die Kostenanstiege her? Und ich glaube, Herr Storm hat ja vor ein paar Wochen mit dem Amnok-Report und der Präsentation der Ergebnisse dann gesagt, wir brauchen jetzt endlich eine Idee, wie wir den Spagat zwischen medizinischer Innovation und Kostenerstattung irgendwie angehen müssen. Mhm. Den Gespräch mit Josef Hecken, den ich da sehr ähnlich verstanden habe, Stichwort japanisches Modell, Pay for Performance, und was es alles gibt, da müssen wir uns ehrlich machen. Und wir müssen die Bevölkerung mitnehmen. Ich finde es einen riesen Fortschritt, was im Bereich beispielsweise der Mukoviszidose passiert ist. Und das müssen wir uns überlegen, ob wir das als Gesellschaft uns leisten wollen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, wir haben eine Krankenhausreform, die am Weg ist und die ich teilweise als gespenstisch empfinde. Mhm. Immer wenn man mit LandesgesundheitspolitikerInnen spricht, glaubt man, dass dieses eine Bundesland, in dem man sich gerade befindet, die Krankenhausreform erfolgreich gemeistert hat, alles schon perfekt gelöst ist. Und wenn man dann mit den Kassen spricht oder auch mit den Krankenhausplanern, ist es mitnichten so. Und die Probleme werden nur in den anderen Ländern beschrieben, in den anderen Bundesländern beschrieben. Und wir müssen endlich weg von diesen 100 Milliarden für Kliniken, die einfach nicht mehr die Belegung haben und wo wir dringend jetzt diesen Strukturwandel brauchen. Und da nehme ich so ein bisschen ein Pfeifen im Wald in den Bundesländern wahr. Und das war eigentlich heute unser Ansatz, mal zu sagen, wo sehen denn jetzt ärztliche Kolleginnen und Kassenfunktionäre die Situation ähnlich? Wo, was aus meiner Sicht klar ist, wir können im ambulanten Bereich nicht sparen. Wenn wir im ambulanten Bereich die berühmte Millerische Kettensäge ansetzen, wird es zu einer Versorgungsreduktion kommen. Das ist, glaube ich, allen Beteiligten klar. Und deswegen werden jetzt nach 4 Wochen die Aufgaben für das BMG sicher nicht kleiner werden.
Dann würde ich gern noch einen kleinen Einschub machen, bevor wir nochmal auf diese Reformbaustellen kommen. Sie haben jetzt schon etliche angedeutet beziehungsweise angesprochen. Ich würde aber gern noch einen kleinen Einschub machen, nämlich Politik wird ja immer von Menschen gemacht, von Personen. Und da ist ja dann auch viel die Tonalität, die durchaus Politik beeinflussen kann. Und Michael Hubmann, wenn ich daran erinnern darf, über diese Podcast-Reihe haben wir vor über einem Jahr das erste Mal gesprochen. Und da sind wir schnell auf diesen Begriff Kindergarten-Gesundheitspolitik gekommen. Warum? Es war damals natürlich noch Karl Lauterbach Gesundheitsminister und dessen Politikstil hat Klaus Reinhardt mal als erratisch bezeichnet. Das ist so ein Wort, dem auch viele zugestimmt haben. Jetzt ist Nina Wagen im Amt seit geraumer Zeit. Michael Hubmann, wie erleben Sie und Ihren Stil? Sie haben sie, glaube ich, beim Ärztetag in Leipzig gesehen. Ist es immer noch Kindergarten oder ist es anders?
Ich glaube, dieser Kindergarten hat natürlich auch für mich den Aspekt gehabt, dass wir Kinder und JugendärztInnen den Kindergarten ja auch was Positives erleben. Es war ein bisschen so mit einem zwinkernden Auge, dass wir uns alle, glaube ich, nicht zu ernst und zu wichtig nehmen sollten. Stichwort globale Probleme, Stichwort wie geht's den Menschen und insbesondere den Kindern in der Ukraine und wie geht's den Kindern im Gazastreifen. Das gehört immer mit dazu. Mhm. Zu Frau Wagen, ja, wir hatten einen ganz kurzen Kontakt, der sehr angenehm, sehr positiv war. Ich glaube, ich nehme im System bei vielen Kolleginnen einen Respekt vor dem Amt und ihrer Aufgabe wahr, der auch gerechtfertigt ist. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wächst langsam die Erwartungshaltung, dass jetzt die ersten Schritte kommen. Ein Beispiel, die Verabschiedung der GOR am Deutschen Ärztetag war eindeutig und wir warten jetzt seit 2 Wochen auf die Signale, wie das BMG damit umgeht. Und ich glaube, da wird, so wie Herr Storm auf die Lösung der Versicherungsleistungen wartet, warten wir auf die Idee zur GOE. Also ich glaube, man wird nimmer bis zur parlamentarischen Sommerpause damit kommen, zu sagen, ich schaue mir das jetzt mal an. Dazu sind die Probleme zu drängen. Sehr positiv ist, dass jetzt die Besetzung der beiden beamteten Staatssekretärpositionen erfolgt ist.
Genau, da gab es dann heute auch die Information, heute Morgen bzw. gestern. Vielleicht noch kurz hinsichtlich Eindruck, Herr Storm, wie nehmen Sie die Ministerin wahr? Bei Markus Lanz war sie ganz offensichtlich noch nicht, aber Karl Lauder war schon wieder. Wie erleben Sie Frau Wagen?
Naja, ich denke, das ist eine große Chance für die Gesundheitspolitik, dass wir jemanden haben, der Kompetenzen hat im Politikmanagement. Die hat sie ja zweifellos, denn als parlamentarische Geschäftsführerin einer großen Bundestagsfraktion und Generalsekretärin einer Landespartei, neben der Familie, sie ist ja Mutter von 4 Kindern, muss man natürlich schon wirklich Managementfähigkeiten haben. Was ein Riesenvorteil ist bei einem derart komplexen und komplizierten System, wie wir es im Gesundheitswesen haben. Dass sie ein Stück weit von außen kommt, ist auch eine Chance, bedeutet aber natürlich, dass sie sehr rasch schauen muss, sich nicht nur einen Überblick zu verschaffen, sondern sich auch mit Menschen zu umgeben, die ihr hier einen Dschungel durch die Gesundheitspolitik ermöglichen können. Jetzt haben wir eine Reihe von personellen Weichenstellungen, gerade jetzt auch die Entscheidung für die beiden beamteten Staatssekretäre. Und die machen natürlich deutlich, dass wir schon einen sehr weitreichenden personellen Umbruch haben. Und ich kann Herrn Hubmann nur beipflichten. Die Zeiten sind nicht so, dass man sagen kann, dass die neue Hausspitze jetzt 100 Tage Zeit hat für eine reine Orientierung, sondern natürlich müssen jetzt in den nächsten 4 Wochen auch wichtige Weichenstellungen getroffen werden, denn sonst rennt uns natürlich die Zeit weg. Und das, was vielleicht abschließend für diese erste Einschätzung mir aber mich sehr positiv stimmt, ist, dass die Analyse, die sich die Ministerin zu eigen gemacht hat, ich habe ja vorhin schon das Stichwort genannt, dass sie sagt, das Kassensystem ist im Moment ein Notfallpatient und sie hat ja die Problemlagen alle erkannt und benannt und sie geht ja beherzt auch an die Dinge dran, die liegen geblieben sind. Ich nenne mal das Stichwort Rückzahlung der ausstehenden Corona-Mittel an die Pflegekassen. Also sie hat die richtigen Prioritäten benannt und deshalb bin ich optimistisch, dass das was wird.
Da reden wir von guten 5 Milliarden Euro. Herr Storm, Michael Hubmann hat initial mit Blick auf, ja, welches Fachgebiet, welchen Notarzt sollen wir denn jetzt zum Patienten hinschicken, schon ein paar Ideen skizziert. Er hat den Amnok-Report der DAK angesprochen. Ja. Da geht es um vor allem innovative Arzneien, die bald schon bei Jahrestherapiekosten von 500.000 sind im Mittel. Wir haben Krankenhausausgaben, die seit 2024 über 100 Milliarden sind per annum. Jetzt haben wir natürlich noch die Entbudgetierung für die hausärztlichen Leistungen. Da reden wir mal nicht über die pädiatrischen Leistungen. Die Gebietsärzte stehen natürlich auch auf der Matte und sagen, Leute, das mit den Budgets geht so nicht weiter. Was sind denn so aus Ihrer Sicht, wenn Sie die Ministerin jetzt im Podcast beraten könnten, die größten Baustellen oder anders gesagt, welche dieser ganzen Baustellen hätte vielleicht einen ganz maßgeblich größten Impact, wenn wir mal nicht über die versicherungsfremden Leistungen reden?
Also wir müssen das mit den versicherungsfremden Leistungen bzw. die Stabilisierung über die Einnahmenseite ist ja das Instrument, um kurzfristig die Beitragsspirale zu stoppen. Dann müssen wir aber erreichen, dass dauerhaft die Ausgaben nicht mehr stärker steigen als die Einnahmen. Das ist ja dann schon von der Logik so, dass wir damit dann stabile Beiträge bekommen. Aber wenn man jetzt überlegt, wie schaffe ich es, dass die Ausgaben nicht mehr stärker steigen als die Einnahmen, dann muss mittelfristig das System effizienter werden. Das heißt, wir brauchen mehr Steuerung. Und dazu dient ja auch für mehr Effizienz eine modernisierte Krankenhauslandschaft. Deshalb machen wir ja die Krankenhausreform. Dafür brauchen wir eine Reform der Notfallversorgung. Auch die liegt ja in der Schublade und war schon 3-mal sozusagen im Bundestag eingebracht, ohne verabschiedet zu werden. Und wir brauchen ganz, ganz wichtig den Umstieg auf ein Primärarztsystem in der ambulanten Versorgung. Und über dieses Primärarztsystem bekommen wir natürlich eine Steuerung. Und wenn man überlegt, was ist der Vorteil davon? Der Vorteil ist zum einen, dass für den Patienten eben schneller und ganzheitlicher auch die Behandlungspläne gemacht werden können, sodass auch der Patient davon profitiert, insbesondere auch chronisch kranke Menschen, dass ihr Gesundheitszustand besser ist oder sich nicht so schnell verschlechtert. Und für die Finanzierung des Gesundheitswesens bedeutet das natürlich, dass der Ausgabenanstieg langsamer wird. Das ist aber etwas, was Zeit braucht. Also das muss man der Ministerin ganz klar sagen. Ein Primärarztsystem kann man nicht innerhalb von 6 Monaten einführen, sondern da brauchen wir eine Zeitschiene. Und deshalb müssen wir kurzfristig überlegen, mit welchen Instrumenten können wir erreichen, dass bereits im nächsten Jahr die Ausgaben etwas langsamer steigen, als das bisher der Fall war, weil bisher gehen sie wirklich durch die Decke. Und dazu habe ich ja bei der anlässlich der Präsentation des AMNOG-Reportes nochmal ein Instrument genannt, das man wirklich nur für eine Übergangszeit nehmen kann, das aber hochwirksam ist, nämlich den Herstellerrabatt bei den Arzneimitteln hochzusetzen. Damit könnten Sie kurzfristig im Arzneimittelbereich Einnahmen generieren. Und das wäre ein Instrument, das eben für eine begrenzte Zeit eingesetzt werden kann, bis dann die Strukturreformen, die ich beschrieben habe, zu einer wirklich nachhaltigen Dämpfung der Ausgabenentwicklung führen.
Da nochmal nachgefragt, das wäre ein relativ einfaches Mittel, was Sie sagen, Herstellerabschlag, kann man leicht umsetzen. Ich glaube sogar, die Pharmaindustrie wartet mehr oder weniger schon darauf, dass das kommt oder geht davon aus. Es gibt vom Sachverständigenrat auch diverse Vorschläge in dem Jahresgutachten. Herr Storm, da wurde auch so ein Globalbudget genannt für Ausgaben innovativer Arzneien. Ist das was, wo Sie sagen würden, sollte man mal intensiver drüber sprechen?
Ja, wenn man so will, ist das eine Ultima Ratio, die wäre auch nur für eine Übergangszeit denkbar. Aber eine Situation, wie wir sie im Moment haben, dass wir Ausgabenanstiege zwischen 7% und 10% haben, die natürlich nicht näherungsweise durch die Einnahmenentwicklung gedeckt ist, da brauchen wir eben kurzfristig wirksame Maßnahmen. Ob das Globalbudget als solches schon der Weisheit letzter Schluss ist, würde ich jetzt mal offen lassen. Ich glaube, differenziertere Instrumente auch für diese Übergangsphase, wie jetzt beispielsweise das Instrument mit dem Herstellerrabatt, sind sicherlich Dinge, die naheliegender sind. Aber am Ende, das ist sozusagen die Ultima Ratio, wird man unter Umständen für eine begrenzte Zeit auch über sowas nachdenken müssen.
Red mal, Michael Hubmann, über eine primärärztliche Versorgung. Andreas Storm hat eine Trias aufgemacht, Effizienz, insbesondere Krankenhaus, Notfallversorgung und ganz dezidiert Primärarztsystem genannt. Jetzt hat die Ministerin am 27.05., das ist gar nicht so lange her, 2 Wochen, in Tagesthemen gesagt, dass das Primärarztsystem schnell kommen soll. Und jetzt haben wir just letzte Woche aber aus ihrem Ministerium gehört, dass sie da ein bisschen auf die Bremse tritt, weil sie sagt, das kann man nicht einfach mal so im Handumdrehen einführen. Ja. Hat Andreas Storm ja auch gerade gesagt, das ist eine komplexe Sache. Michael Hubmann, wie ist Ihre Einschätzung? Klingt das jetzt so ein bisschen nach Aussitzen oder ist das die berechtigte Ehrfurcht, die die Politik da an den Tag legt und legen muss?
Das ist eine Blickwinkelfrage. Ich denke, aus meiner Sicht ist das ein politischer Begriff, der jetzt da ist, der klar im Koalitionsvertrag steht und den wir alle eigentlich fordern. Wo die unterschiedlichen Konnotationen herkommen, ist, glaube ich, die Frage, betrachten wir den Jetzt-Zustand oder haben wir, wie es Andreas Storm aufgezeichnet hat, eine Vision nach vorne? Die ZI-Zahlen haben sich ja genau mit den Patientenströmen befasst in der jetzigen Situation. Und da müssen wir sagen, die jetzige Situation ist ja der Grund, warum wir ein Primärarztsystem wollen. Ja, Budgets sind ungerecht. Ja, und Budgets werden teuer. Es ist aber genau das Geld, das wir 20 Jahre für unsere Leistung nicht bekommen haben. Und es wird in einem primärärztlichen System keine Berechtigung geben, fachärztliche Kollegen, ich finde den Begriff Gebietsfachärzte immer so ein bisschen komisch, der trennt mich zu sehr. Also für den fachärztlichen Leistungsbereich wird es keinen Grund für ein Budget mehr geben, wenn wir in einem primärärztlichen System sind. Und die Message kommt viel zu sehr momentan im System an. Die Message kommt viel zu wenig beim Bürger, bei den PatientInnen an. Die Zeiten, wo ich 24/7 entscheiden darf, wie es alle Leute, die in den Notaufnahmen halt arbeiten, auch erzählen. Ich gehe jetzt mal lieber schnell ins UKE, weil der Weg zum Hausarzt und dann zum Facharzt, der ist mir zu mühsam. Die sind dann vorbei. Und wie Andreas Storm zu Recht gesagt hat, das sind Reformen, die wir jetzt im Paket auf den Weg bringen müssen. Und wir werden die sozusagen die Erfolge sehen in 3, 4, 5 Jahren. Diese low-hanging fruits, wo man immer schnell was erreichen kann, die sehe ich im Gesundheitssystem nicht.
Ja.
Das sehe ich im Bildungsbereich. Deutlich schnellere Ansätze, indem wir mal überlegen, wie man mit der Länderhoheit
auf umgeht. Auf den Bildungsbereich, Michael Hubmann, kommen wir sofort. Ich muss unbedingt bei der Steuerung aber nochmal einen Kassenchef fragen, weil wenn man natürlich die Gelegenheit hat, Herr Storm, Michael Hubmann hat in unserer letzten Episode sich bemerkenswert offen, erstmals, wie ich das wahrgenommen habe, gezeigt beim Thema Beteiligung der Versicherten. Und wenn wir uns andere Systeme anschauen, sei es Niederlande, Dänemark, da sind Selbstbeteiligung einfach die Realität und ganz offensichtlich ja auch ein Element, um diesen Selbstbedienungsladen, hat Klaus Reinhardt mal das Gesundheitswesen genannt, ein Stück weit zu verhindern. Hand aufs Herz, Herr Storm, müssen wir nicht, wenn wir über Patientensteuerung nachdenken, am Ende auch wieder über Selbstbeteiligung nachdenken?
Ja. Das wird man am Ende machen müssen, aber die Betonung liegt hier wirklich auf der Aussage am Ende. Also wir haben im Moment eine Situation, in der die Kassenpatienten und in vielen Fällen zu Recht den Eindruck haben, dass sie extrem lange warten müssen auf Facharzttermine. Das heißt, das System hat im Moment den Vorteil, den es noch vor 20 Jahren gehabt hat, nicht mehr, dass man sagt, man kommt sehr schnell zu den Terminen bei der ärztlichen Versorgung und man bekommt auch eine Versorgung aus einem Guss. Deshalb wäre meine dringende Empfehlung an die Ministerin, das System zu implementieren in einer Art und Weise, in der es auch für die Versicherten sehr schnell einen Fortschritt erkennen lässt. Und das ist halt insbesondere beim Terminmanagement. Und sobald wir erkennbare Fortschritte haben, dann kann man natürlich auch sagen, okay, dafür gibt es dann auch eine Selbstbeteiligung. Das ist, denke ich, naheliegend, weil es in fast allen anderen europäischen Ländern heute so ist. Ich würde aber nicht damit beginnen, im Herbst zu sagen, wir führen jetzt wieder eine Praxisgebühr ein und danach startet das Primärarztsystem, weil ich glaube, dass das die Geduld vieler Patientinnen und Patienten überstrapazieren würde und vor allen Dingen die Akzeptanz des neuen Systems von Anfang an in Frage stellt.
Darf ich das nur ergänzen? Das teile ich uneingeschränkt und ich glaube, es wird viel auf die Zeitschiene und auf die Kommunikation ankommen. Und das war jetzt ja eine journalistische Verkürzung wiedergegeben mit der Selbstbeteiligung. Ich gehe davon aus, dass 80, 85, 90% der Bevölkerung sich das Primärarztsystem überzeugen wird und dass die sich dran halten. Und so wird es auch bei einer verpflichtenden Ersteinschätzung im Notfall oder außer Sprechstundenbereich sein. Und diese 10, vielleicht 15%, vielleicht auch nur 5%, die bereit sind, diese Regeln oder die nicht bereit sind, die Regeln zu akzeptieren, für die werden wir im Verlauf auch Selbstbeteiligungsinstrumente brauchen. Ich glaube, da sind wir uns absolut einig. Wo ich ein bisschen eine andere Konnotation finde, ist immer, wie wollen wir es verändern? Also ich glaube, wir müssen wirklich da nochmal hin, den Leuten zu sagen, ja, du brauchst eine primär medizinische Versorgung, du brauchst eine Steuerung, viele Dinge wirst du Unterstützung brauchen, um in diesem Dschungel, in Anführungszeichen, zurechtzukommen. Aber es wird auch nicht mehr möglich sein, sich 7 Meinungen zu holen. Und eins meiner Lieblingsbeispiele ist ein Kind, das ich montags gesehen habe mit 4 Jahren mit einer Virusotitis media. Das Kind war am Freitag bei meinem fachärztlichen Kollegen. Es war am Samstag beim Bereitschaftsdienst. Es war am Montag bei mir. Ich habe die Diagnose das dritte Mal bestätigt. Und die Mutter hat mir voller Freude erzählt, heute Nachmittag gehe ich schneller zum HNO-Arzt. Solange das noch so ist, wir können uns das nicht mehr erlauben. Und wir haben halt auch immer noch beratende Kollegen in der Wissenschaft, die glauben, wir bestellen uns unsere Patienten unnötig ein. Also wir sollten, glaube ich, aufhören, über die Lebensräume der Menschen zu denken, die wir nicht selber erleben. Ich glaube schon, der Bürger ist bereiter als die Politik und unsere Community.
Dann gehen wir jetzt aber in einen ganz wichtigen Lebensraum. Jetzt haben Sie eigentlich die ideale Brücke geschlagen, nämlich mit dem Knirps, dessen Eltern offensichtlich etwas verzweifelt waren und nicht wussten, was sie tun sollen. Dann sind wir nicht im Bereich Gesundheitsbildung, Health Literacy gemeinhin. Und die letzten Minuten nutzen wir dafür, weil auch anlässlich des Kindergesundheitsgipfels hat Andreas Storm auch in der Bild-Zeitung ein Schulfach Gesundheit gefordert. Michael Hubmann, ganz kurz, gute Idee.
Aber wir müssen die Kompetenz der Bevölkerung auf alle Fälle steigern und es muss im Kindes- und Jugendalter anfangen.
Ja.
Und ich bin Herrn Storm dankbar dafür, dass er so ein starkes Signal gesetzt hat. Ich glaube, wir müssen eine Idee entwickeln. Wie das dann im Endeffekt aussieht, das wird im politischen Prozess einfach nochmal sich dann etablieren müssen. Mhm. Das Spannende in der Legislatur ist, dass wir da ja ein Window of Opportunity haben, weil die neue Ministerin das jetzt in einem Ressort vereint.
Ja.
Und ich war letzte Woche sowohl im Landwirtschaftsministerium zum Thema gesunde Kinderernährung als auch im Familienministerium zum Thema Gesundheitskompetenz, Kitas und Schulen. Mhm. Wie wir das am Ende vom Tag machen, das ist, glaube ich, noch ein Working Progress. Ja. Die Ausrede, es sind zwei verschiedene Häuser, die greift nicht mehr. Es bleibt nur noch die Ausrede, es liegt an der Kompetenz der Länder. Mhm. Jetzt müssen wir an dem Thema weiterkommen. Was wir alle halt sehen im Alltag, und da ist nicht, glaube ich, der Krankenkassenblickwinkel nicht so viel anders als der Versorgerblickwinkel, dass es manchmal erschreckend ist, wie wenig Wissen die Kinder und Jugendlichen im Elternhaus bekommen. Und das ist natürlich eine Diskussion, wo wir auch die Rolle der Eltern brauchen werden, einfach nochmal die Familienstrukturen, die Großmutter und so anschauen werden, das Thema Ernährung, Adipositasprävention. Das sind Dinge, wo wir langfristig einfach jetzt handeln müssen. Und jeder Euro, den wir jetzt in die Prävention investieren, wird einen Return on Invest haben, der über 10 liegt.
Ja.
Allein das muss ökonomisch überzeugen.
Ja. Auf der anderen Seite, Andreas Storm, vielleicht haben Sie schon mit dem Lehrerinnenverband gesprochen. Ich kann mir durchaus einige Pädagogen vorstellen, ob in Kita oder Schule, die sagen, was sollen wir denn an elterlichen Obligationen noch alles übernehmen? Also am Ende ist da ja eine Kompensation.
Also wir haben 20 Jahre das Thema ja so geführt, dass man gesagt hat, man könne nicht für jedes neue Thema ein neues Schulfach einführen und man braucht es nicht. Jetzt hat sich die Situation aber, denke ich, aus zwei Gründen verändert und zugespitzt. Zum einen wissen wir auch aus internationalen Vergleichsstudien, dass unser Bildungsstand, was Gesundheitsbildung angeht, erschreckend niedrig ist. Da sind wir in Europa ganz hinten, weil es eben nicht systematisch Thema in den Schulen ist. Und deswegen müssen die Jugendlichen hier natürlich in die Lage versetzt werden, dass sie dann auch ein Stück weit selbstbestimmt im Gesundheitswesen agieren können. Und das braucht man ja selbst dann, wenn wir in Zukunft Steuerung haben über ein Primärarztsystem. Auch dann muss der Patient natürlich in der Lage sein, mündig und kompetent agieren zu können. Und um es auf den Punkt zu bringen, das ist heute nicht gegeben, weil man es nicht lernt. Der zweite Punkt, wir haben eine ganze Reihe von neuen Herausforderungen, die durch die Digitalisierung entstanden sind. Also ich nenne mal das Stichwort Mediensucht. Mhm. Und das stellt eine Überforderungssituation für die Erwachsenen, aber erst recht für die Jugendlichen dar. Und die schon etwas hilflose Debatte, ob man die Handynutzung erst ab 16 Jahren erlauben soll, macht ja deutlich, dass auch dieses ein Thema ist, wo es einen erheblichen Bedarf gibt, dass der in der Schule auf den Stundenplan kommt. Und wenn ich das alles zusammennehme, dann würde ich Herrn Hubmann komplett zustimmen. Die Frage ist nicht, ob es in die Schule kommt, sondern in welcher Form. Machen wir das klassisch als Schulfach? Machen wir das möglicherweise in einer etwas anderen Form? Da bin ich sicherlich offen, wie es laufen kann. Aber was nicht geht, dass man einmal im Jahr einen Projekttag macht oder einmal im Schulhalbjahr einen Projekttag, das wird nicht ausreichen.
Vielleicht da aber nochmal ganz kurz nachgefragt. Unsere Zeit fliegt und rennt und was auch immer. Wir hatten anfangs zu Recht über das Problem der versicherungsfremden Leistung gesprochen, Herr Storm. Und Sie haben jetzt das Thema Mediensucht angesprochen. Es gibt einen Selektivvertrag mit dem BVKJ, wo das Screening mit drin ist. Sie haben Fit for Future als Präventionsprogramm bei der DRK, wo jeder Beobachter sagen würde, hey, das sind sinnvolle Maßnahmen. Aber Hand aufs Herz, kann das Aufgabe einer GKV sein oder müsste das nicht steuerfinanzierte gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein, so wie ein Schulfach am Ende ja auch aus Steuern finanziert werden muss?
Ja, Also das ist eigentlich eine Aufgabe, die aus Steuermitteln finanziert werden muss. Es ist übrigens auch der Grund, warum wir bei diesen Präventionsthemen nicht weiter vorangehen, weil es natürlich in der Situation, in der sich die GKV befindet, eine Illusion wäre zu sagen, das übernehmen jetzt die Krankenkassen. Also wir, und es war übrigens ja auch im Entwurf für den Koalitionsvertrag für Kindergesundheit vorgesehen, der ausreichend dotiert werden sollte und der dann sozusagen kurz vor Sendeschluss wieder rausgestrichen worden ist. Also hier finde ich, hat die Politik erkannt, was gemacht werden muss. Und jetzt muss man schauen, dass man auch dieses erreicht. Und da bin ich halt zuversichtlich, dass wir einen Schulterschluss erreichen können der beiden Ministerinnen, unserer Gesundheitsministerin und unserer Bildungs- und Familienministerin. Und wenn Herr Hubmann und ich da helfen können, dass wir da ein bisschen vorankommen, werden wir das sicherlich gerne machen.
So, und damit ist das Schlusswort bei Michael Hubmann.
Ja, das ist total lieb. Ich würde das noch ergänzen wollen. Ich glaube, das Thema, was Sie angesprochen haben mit dem Selektivvertrag, zeigt ja, wir haben das gemeinsam verhandelt in den Zeiten von Finanznot, weil einfach der nie zu hoch ist. Und ich denke, da können wir einfach nimmer dran vorbeischauen. Und diese Trennung zwischen gesellschaftlichen Aufgaben und medizinischen Aufgaben, die war und ist schon immer fließend. Das hat man früher einfach anders hinnehmen können. Der alte Spruch, beim Hausarzt trifft sich das Dorf und tauscht sich aus, der hat schon immer diese Spannweite gezeigt. Und das ist immer faszinierend in der Versorgung von Familien, wenn sie die 5, 6, 7, 10 Jahre kennen. Sie kommen ins Zimmer und sie wissen, da passt was nicht. Und deswegen ist ja eine unserer Forderungen, diese ganzen Hilfesysteme noch mehr zu vernetzen. Jugendhilfe, Schule, Gesundheitssystem. Der Gesundheitskiosk in Hamburg, der ist unter anderem deswegen nicht geflogen, weil die Kassen zu Recht gesagt haben, das ist eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, da muss wieder mehr Dings rein. Was halt der Kinderbereich noch anders ist, ist, dass das, was wir jetzt nicht angehen, das wird uns in 10, 15 Jahren doppelt und dreifach auf die Füße fallen. Und von dem Punkt, glaube ich, sehen wir auch unser gemeinsames Engagement in diesen Themen, zu sagen, wir lassen uns da nicht gegeneinander ausspielen. Das gilt im Übrigen genauso für die Apothekerinnen und Apotheker, die wir genauso brauchen zur Gesundheitsvorsorge oder Versorgung der Menschen. Und wir müssen da gemeinsam agieren. Mhm. Markus Söder hat diesen Begriff geweckt, der letzten Patrone. Und wenn man sich anschaut, wie die AfD mit Themen umgeht, dann kann man das nur unterstreichen. Wir haben gerade in Bayern von einem Kollegen von mir, der in einem Kreistag irgendwo in Schwaben sitzt. Da geht es, wie der beiden zwei Kliniken geschlossen werden sollen. Alle Kreisräte waren vor Ort, die AfD-Mitglieder nicht. Mhm. Und da, glaube ich, müssen wir jetzt wirklich, es geht um die Demokratie, es geht um das Lebensfeld unserer Menschen und von uns allen. Und da müssen wir jetzt einfach diese Sektorengrenzen überwinden. Es bleibt uns keine andere Möglichkeit.
Dann betrachten wir auch dieses heutige Gespräch nicht als letzte Patrone, sondern tatsächlich auch als starkes Symbol, dass Kassen und Ärzteschaft Seite an Seite, Schulter an Schulter vorangehen können. Ich bedanke mich sehr bei Andreas Storm, dass er die Zeit sich nehmen konnte.
Sehr gerne.
Und natürlich bei Michael Hubmann. Alles Gute für Sie beide.
Vielen Dank. Bis bald.
Bis bald.